Heute will ich tatsächlich ein bisschen mehr, dass wir uns noch Gedanken machen über Einheit und Grüppchenbildung. Und das Thema Grüppchenbildung ist eigentlich tatsächlich mehr als jetzt nur die Sprachen. Ich habe tatsächlich aus den unterschiedlichsten Windrichtungen wurde mir gesagt, dass wir als Jugend ein Problem mit Grüppchenbildung haben. Dass es vielen schwerfällt, Anschluss in der Jugend zu finden, dass sie kommen und nirgendwo dazukommen können und deswegen nicht mehr zur Jugend gehen. Also vom Osten, vom Westen, vom Süden, vom Norden, überall kamen die Nachrichten zu mir zu. Und ich kann das auch glauben, dass es einigen schwerfällt. Und es ist aber, muss ich sagen, aus vieler Jahre Jugendarbeit, Erfahrung nichts Neues. Also es ist eine Herausforderung, die im Jugendalter oft da ist und gegen die wir bewusst kämpfen müssen. Das ist etwas, was bei uns in unserem Inneren drin ist. Wir wollen hier diese, meine Gruppe und diese sicher und die soll so perfekt sein, wie ich sie mir perfekt vorstelle. Und wer jemand kommt dazu, der nicht dazu passt. Das ist bei uns in unserem Herzen drin. Es gibt natürlich Menschen, die mehr so einen Blick haben für andere, die ein bisschen, wie nennt man, empathischer sind oder so ein bisschen mitfühlender sind für die Leute um sie herum. Und die, denen es wehtut, wenn jemand alleine steht. Aber im Groben und Ganzen ist das eine natürliche Tendenz. Und ich möchte mit euch das Thema heute unter zwei großen Punkten anschauen, nämlich Einheit in Gleichheit und Einheit in Unterschiedlichkeit, in Verschiedenheit. Zwei Aspekte, die beide sehr, 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 sehr wichtig sind, wenn wir über Einheit reden. Einheit beruht darauf, dass wir etwas gemeinsam haben. Sonst gibt es keine Einheit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von dieser Einheit reden, von der Einheit, von der ich hier reden werde, beruht tatsächlich auf dem Glauben. Die Einheit, von der Bibel redet, ist die Einheit, die wir haben, wenn wir an Christus glauben. Diese Einheit können wir mit Ungläubigen nicht haben. Aber das Konzept kann man ein bisschen auch weiter führen. Die Einheit, die wir vielleicht hier als Jugend haben, ist, dass wir alle im selben Alter sind. Das ist sozusagen, von dem wir reden. Und auch natürlich sollte die Einheit in Christus uns verbinden. Aber gewisse Aspekte verbinden uns, die dazu führt, dass wir als Jugendgruppe hier uns treffen. Also das Alter von 16 bis... Weißt du eigentlich, wisst ihr, bis wann eigentlich die Jugend geht? Bis wie viel Alter?
Auf der Webseite steht 27.
27? Was hast du gesagt? Bis drei Kinder, okay.
Finde ich fragwürdig, aber.
Ja, ja. Also ist es möglich, je nachdem, wie die Kinder mitmachen. Noch irgendwelche anderen? Okay, na gut. Ich glaube, wir haben keine offizielle Richtlinie. Meistens, bis man verheiratet ist und Kinder bekommt, dann ist es so ein bisschen schwierig, zur Jugend zu kommen, weil die Kinder meistens so um 18, 19 Uhr man schlafen legt, normalerweise. Genau, die Eltern wollen auch noch einen Abend haben. Deswegen legen sie die Kinder so früh wie möglich schlafen. Außer die nicht Ausländer, wie heißen die? Menschen mit Migrationshintergrund. Die ist meistens länger. So, das erste Thema, das wir uns anschauen wollen, ist Einheit in Gleichheit. Einheit basiert auf das, wenn wir etwas gemeinsam haben. Und von der Einheit, wie ich schon gesagt habe, ist sozusagen hier die Einheit im Evangelium. Einheit in der Rettung, Einheit in Christus. Und zwei Stellen müsst ihr, wenn ihr über Einheit denkt, müsst ihr unbedingt im Kopf haben. Und die lässt sich eigentlich leicht merken. Epheser 2 und Galater 2. Epheser 2 und Galater 2 sind sehr, sehr wichtige Stellen. Und ich möchte mit euch beide anschauen. Epheser 2... Wofür ist Epheser 2 bekannt? Vielleicht bevor wir uns anschauen. Welche Stelle kennt ihr aus Epheser 2? Was steht da? Okay. Naja, ja, das kennen die meisten eher nicht. Wofür ist Epheser 2 bekannt? Welche Stelle mehr? Raphael? Noch nie gehört? Alina, Epheser 2? Hanna? Ja. Aus Gnade seid ihr auch rettet, das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist, es ist nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind ein Gebilde geschaffen zu guten Werken und so weiter. Kennt ihr die Stelle, oder? Schon mal gehört, aus Gnade sind wir errettet. Und das ist, worum es in Epheser 2 geht, aus Gnade sind wir errettet. Aber Epheser 2 endet da nicht, Epheser 2 besteht aus zwei Teilen. Wir sind gerettet, persönlich, jeder Einzelne aus Gnade, aber dann sind wir auch gemeinsam gerettet. Also persönlich, aber auch gemeinsam. Und das ist der zweite Teil von Epheser 2. Und ich lese mal aus der NGÜ. Die ist ein bisschen länger, aber vielleicht hilft das uns, das zu verstehen. Epheser 2, Vers 11 bis 12. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein äußerlich, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Also er spricht hier zu den Ephesern und sagt, naja, ihr wisst, wie die Juden euch genannt haben, oder? Ihr seid die Unbeschnittenen. Das war sozusagen der Beleidigungsbegriff von den Juden gegenüber allen anderen. Sie waren die Beschnittenen und die anderen waren die Unbeschnittenen. Und Paulus macht sich so ein bisschen lustig, der sagt, naja, eigentlich ist es nur ein Schnippschnapp, also es ist jetzt nichts, also es ist nichts, was dich besonders ausmacht. Das ist einfach ein menschlicher Eingriff an eurem Körper. Es ist eigentlich nichts Besonderes, die Beschneidung. Und trotzdem rühmen sie sich. Aber dennoch gab es eine geistliche Wahrheit dahinter. Zwar, sagt er, wie stand es denn früher um euch? Es war nicht nur die Beschneidung, die euch ausgezeichnet hat, sondern, Vers 12, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen waren. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und das war tatsächlich der Fall. Wenn du nicht Israelit warst, hattest du nicht das Versprechen, das Gott seinem Volk gegeben hatte. Du warst so, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht Teil von diesem Volk und was soll ich damit? Aber es gab einen Riesenbruch mit dem Kommen von Christus, wo Gott seinen Plan erfüllt hat. Zu der Zeit, wo er es bestimmt hatte, gab es einen Riesenbruch. Und so heißt es, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Mit Jesus Christus ist ein neues Zeitalter angebrochen. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Also nicht mehr fern, sondern Nähe. Und dann Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine, was gemacht? Sehr wichtig. Müssen wir Pfeile hier machen. Nicht, dass wir es übersehen, ja? So. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Das ist eine Wahrheit, die in uns verwurzelt sein muss. Christus hat eine Einheit gemacht. Einheit, biblisch gesehen, ist nicht etwas, was wir schaffen können. Wir können keine Einheit schaffen. Also vor allem, wenn man, schaut mal in dieser Runde hier an, wie unterschiedlich seid, wie unterschiedlich sind eure Vorlieben, schaut mal schon Gottesdienst an, wie unterschiedlich die Leute da sind. Wenn Daniel jetzt die Aufgabe hätte, all die Leute aus dem Gottesdienst zu sagen, dass sie eine Einheit daraus wird, dass sie einander lieb haben, füreinander da sind, einander durch dick und dünn gehen, füreinander bereit sind zu sterben, würde er seinen Job innerhalb von einer Sekunde kündigen. Weil es ist hoffnungslos. Das ist unmöglich, eine Einheit aus so verschiedenen Leuten zu machen. Also wenn du versuchst, Einheit zu schaffen, kann ich dir schon versprechen, du bist ein Totalversager. Das kann niemand von uns schaffen. Was hier Jesus gemacht hat, er hat die Einheit geschaffen. Er hat die Einheit geschaffen durch, ganz wichtig, durch sein Blut. Diese Einheit basiert nicht auf unserer Hautfarbe, auf unserer Sprache, auf unseren Fähigkeiten, auf unserem Geschlecht, auf unserem sozialen Stand, ökonomischen Stand, sondern allein durch die Vergebung, durch den Tod. Was Christen vereint ist, wir sind Sünder, Christus hat uns vergeben. Das ist, was die Einheit schafft. Das ist, was alle Mitglieder in der Gemeinde gleich haben. Wir sind alle Sünder und wir sind alle vergeben. Und deswegen sind wir zusammen. Weil Raphael genauso vergeben ist wie mit mir, ist da eine Beziehung da, die vorher nicht existiert hat. Weil Susi genauso vergeben ist wie mir, weil sie eine Sünderin ist und ich ein Sünder bin und uns beiden vergeben ist, gehören wir zusammen. Ja, ihr gehört auch zusammen. Ihr gehört zusammen durch euren Ehering. Ich aber mit dir nicht. Also gibt es eigentlich, zwischen uns gibt es nicht so viel Verbindungs, obwohl wir mögen meine Bücher, aber sonst war es. Aber was uns verbindet, ist nicht ein Ehering oder etwas, sondern dass sie ihr vergeben ist und mir vergeben ist. Das ist, was uns verbindet. Und das ist so wichtig zu verstehen. Die Einheit ist basiert auf einer Gleichheit. Nämlich, wir sind beide Sünder und wir sind beide vergeben und jetzt existiert deine Einheit. Unsere Aufgabe ist, diese Einheit nicht zu zerstören oder sie nicht zu kaputt zu machen, sie in den Dreck zu ziehen oder dagegen zu handeln. Unsere Aufgabe als Christen ist, die Einheit zu bewahren, nicht zu schaffen. Vielleicht könnt ihr die, unwichtig. Und dann ist so ein kleines Detail, das er sagt. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Ich glaube, Paulus bezieht es damals im Tempel, als es den Tempel gab, gab es einen Vorhof, wo nur die Juden hingehen durften und dann, die Heiden, okay, jetzt ist ein bisschen doof hier zu schreiben. Also es gab im Tempel, gab es den Vorhof für die Heiden und dann gab es den Bereich für die Juden. Und die Heiden durften hier nicht reingehen. Da standen Wachen, die bereit waren zu töten. Und das war ihre Aufgabe. Heiden durften da nicht reingehen. Sie durften im Vorhof zu Gott beten, sozusagen die Proselyten, die selbst Gott gesucht haben. Sie durften da nicht reingehen. Und das ist, worauf er sich hier bezieht, er hat gesagt, die Mauer ist niedergerissen. Heiden haben genauso Zugang zu Gott wie die Juden. Es gibt keinen Unterschied mehr. Und diese Wahrheit ist fundamental. Die Wahrheit ist so fundamental, dass du, wenn du das verleugnest, dass du das Evangelium verleugnest. Wenn du sagst, es ist ein Unterschied zwischen mir und Eduard, Eduard hat eine Stufe höher, weil er, ich weiß nicht, was dich besser ausmacht, weil er ein Hemd trägt, ist er näher zu Gott als ich, der, ich habe auch ein Hemd. Das ist kein richtiges Hemd, das ist, irgendwie, weiß nicht. Ich überlege einen Unterschied zwischen uns. Okay, Eduard ist schlauer als ich und deswegen ist er näher zu Gott. So. Damit, wenn du das sagst, verleugnest du das Evangelium, das Jesu Christi Blut uns zu Gott bringt. Wenn es um die Hauptfarbe geht, wenn es um die Sprache geht und du sagst, die einen so, die anderen so, dann sagst du, Jesu Blut, unnötig. Wir können selber gerettet werden. Deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Manchmal denken wir gar nicht darüber, was wir damit tun. Aber wir verleugnen das Evangelium, wenn wir Spaltung erzeugen. Und nicht nur wir haben das Problem. Selbst Petrus hatte ein Problem damit gehabt, wo er nicht darüber nachgedacht hat, was passiert ist. Wo er leichtsinnig gehandelt hat und Spaltung erzeugt hat. Und das ist in der anderen Stelle in Galater 2. Ja.
Was ist mit
Ungläubigen? Mit denen haben wir keine Einheit, genau. Wenn du sagst, du bist besser als sie, hast du, stimme ich zu, ich bin Sünder, sie ist Sünder. In dem Sinne sind wir gleich. Also von meinen Taten bin ich nicht besser als x-beliebiger Gläubiger auf der Straße.
Wir haben keine Einheit, das heißt, wie müssen wir uns gegenüber wen verhalten?
Genau, da gibt es viele andere Bibelstellen dazu. Es macht einen Unterschied. Wenn jemand nicht gläubig ist, kann ich mit ihm nicht das Abendmahl feiern. Da sage ich ihm, sorry. Du darfst nicht daran teilnehmen. Die Einheit, die wir haben, also diese Einheit im Glauben, es gibt unterschiedliche Einheiten. Christian und Susi haben eine Einheit. Da bist du nicht Teil davon. Aber, weil die sind verheiratet. Du nicht. So ist sozusagen die Einheit, von der hier wir reden, ist die Einheit in Christus. Also die Einheit der Gemeinde. Das ist, wovon wir reden.
Na, aber jetzt in Bezug auf die Gläubigen,
Genau. Genau. Deswegen habe ich ja gesagt, wir haben hier eine gewisse Einheit, die auf Alter basiert. Also einerseits, wir haben hier Gläubige, wir haben auch Ungläubige hier unter uns. Und wir als Gläubige müssen wir diese Einheit bewahren. Das ist ganz wichtig. Als für die Gruppe, wir versammeln uns hier als Gruppe für die im Alter von 16 bis 3 Kinder, keine Ahnung, oder ein Kind. Deswegen, wenn du den Leuten sagst, du gehörst nicht herein, durch die Taten oder durch Worte, brichst du diese Einheit. Wir haben uns sozusagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dieses Alter hier treffen. Wenn du sagst, du gehörst hier nicht rein, dann sagst du, brichst du diese Einheit, die wir haben. Wenn jetzt Jungschaller kommen hierher und sagen, ich will auch teilnehmen, sagen wir, sorry, muss noch ein paar Jahre warten. Dann bist du aber herzlich willkommen. Aber wenn jetzt Erika zur Jugend kommen würde und du jetzt sagen würdest, nee, Erika, du gehörst nicht hierher, dann hättest du ein Problem. Also mit mir, mit anderen hier, die würden sagen, Alina, was machst du da?
Na, aber ja, hierher kommen ist ja das eine, aber dann hier miteinander Zeit verbringen, meinst du ja,
das... Ich denke, das gehört dazu. Also Jugend ist ja nicht nur, ich bin bei der Predigt, sondern wir sind hier zusammen als Gruppe, eine Jugendgruppe. Die Einheit ist natürlich nicht so intensiv wie die Einheit unter Gläubigen. Oder die Einheit in der Ehe. Also es hat einen gewissen Level hier, das ist eine Einheit. Wir versuchen Zeit zu verbringen, wir versuchen auch vielleicht mal was zusammen zu unternehmen. Wir haben die Jugendfreizeiten, wo alle, die Teil der Jugendgruppe sind, dazu eingeladen sind. Und noch intensiver ist natürlich die Einheit zwischen gläubigen Jugendlichen, aber sie haben natürlich den Kopf auch für die Ungläubigen, dass sie sie sehen und sie einladen und ein Herz für sie haben, dass sie gerettet werden. Genau. Aber ja, wenn Ungläubige, also an Ungläubige habe ich weniger Erwartung als an Gläubige. Vor allem von ihrem Verhalten, wie sie miteinander sich verhalten sollen, ja. Wenn, ja, ich habe natürlich hohe Erwartungen an alle, aber ich kann das nicht einfordern im gewissen Sinne, während ich bei Christen sagen kann, eigentlich steht das in der Bibel. Ergibt das Sinn? Okay. Aber sehr gut beobachtet, also ich muss Alina wirklich loben, dass sie sich Gedanken gemacht hat, dass es eine andere Einheit ist. Das müssen wir tatsächlich beim Bibellesen sehr, sehr wichtig machen. Weil wenn man das liest und das auf alles einfach anwendet, wo es gar nicht anzuwenden gibt, gibt es viele Probleme. Das ist nämlich dann falsch. Gut, die nächste Stelle, Petrus. Ich habe meine Zeit nicht gestoppt. 20 Minuten. Petrus hat es auch immer vergessen. Und Paulus muss das im Galaterbrief aufschreiben. Und ich denke, Petrus hat sehr wehgetan, dass es da drin stand. Aber es musste sein. Weil es war das öffentlich und es war so wichtig, dass Paulus Petrus beschämt. Durch seine Niederschrift. Hört mal zu. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Das ist das einzige Biblische, was hätte Paulus tun können. Es war sehr, sehr wichtig, dass ihm das Angesicht widerstand. Manchmal muss man sagen, stopp, so geht das nicht. Wie du dich gerade verhältst, ist unter aller, ja. Nämlich dann erzählt Paulus die Geschichte. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, das waren sozusagen, Jakobus war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, also aus Jerusalem kamen einige, aber bevor sie kamen, aß er mit den Heiden, also Petrus, hier das ist der Petrus, der aß mit den Heiden. Er hat mit denen gegessen, die nicht Juden sind. Als aber sie, nämlich die von Jakobus, das sind die, sie, kam, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung, also die von Jakobus, fürchtete. Kurze Erklärung, warum. Juden hatten im Alten Testament die Gebote von reinem Essen und unreinem Essen. Habt ihr schon mal gehört, oder? Was ist zum Beispiel reines Essen? Nennt man ein Lamm. Was ist unrein? Ein Schwein. Das waren die biblischen Gebote, die Gott an das Volk Israel gegeben hat, damit sie verstehen, sie sind ein besonderes Volk. Jetzt haben die Juden sozusagen hier, das waren die Gebote. Und damit man sie einhält, haben sie Gebote rumherum gebaut. Also einfach ein paar mehr Gebote, um einfach sicherzustellen, dass man diese Gebote einhält. Ein Beispiel war ja, dass man nicht ein Lamm in der Milch seiner Mutter kocht. Das war ein biblisches Gebot. Um das sicher, absolut sicherzustellen, haben die Juden ein paar Gebote eingebaut, sozusagen, dass man Milchprodukte mit Fleischprodukten nicht vermischt. Weil es hätte ja sein können, dass irgendwie das, ich weiß nicht gar nicht, wie das auf das Kochen zusammenkommt, aber vielleicht im Magen, dass es zusammen ist und dass die Milch im Käse vom eigentlich die Mama ist von dem Fleisch, das du isst, und dann hast du das Gebot gebrochen. Und das sicherzustellen, haben sie zwei unterschiedliche Geschirrsets heute. Für Fleisch und für Milchprodukte. Um ja sicherzustellen, dass die Milch mit dem Käse nicht, mit dem Fleisch nicht in Verbindung kommt. So, das war so ein bisschen das Denken. Man hat die Gebote und man baut Mauern rumherum, um diese Gebote einzuhalten. Und eins von den Sachen war, wenn ein Heide zu mir kommt, der zu Hause ein Schwein gegessen hat, und wir zusammen essen, kann es ja sein, dass irgendwas ich dadurch verunreinigt werde und ich so wie ein Heide bin, weil er Schwein gegessen hat und wir zusammen essen und irgendwie soll das mich anstecken und ich bin unrein geworden und ich habe gesündigt. Deswegen durften die Heiden mit den Juden nicht essen. Also die Juden haben gesagt, Heiden, raus aus der Küche, ihr dürft hier nicht dabei sein, wenn wir essen. Und das war bei denen im Kopf so drinne. Das gehörte dazu. Aber war das biblisch? Absolut nicht. Und Petrus wusste das auch. Vorher hat er mit den Heiden gegessen. Er hatte Epheser 2 gelesen gehabt. Na komm, vielleicht gab es Epheser 2 noch nicht. Ganz sicher gab es nicht. Galater war ein früherer Brief. Aber vorher gab es schon die Sachen aus dem Apostelkonzil. Wurde festgelegt, sie dürfen zusammen Gemeinschaft haben. Die Juden durften trotzdem, mussten kein Schwein essen, also Petrus wurde nicht gezwungen, Schwein zu essen, aber Gemeinschaft war vollkommen erlaubt. Aber jetzt kommen die aus der Beschneidung und Petrus so, eigentlich mag ich die Gemeinschaft mit den Juden mehr und die mögen nicht so sehr mit den Heiden essen, weil wenn ich mit den Heiden esse, darf ich mit denen von Jakobus nicht mehr essen. Und wen wähle ich jetzt? Habe ich Gemeinschaft mit den Heiden? Vorher hatte ich die. Aber wenn ich mit denen Gemeinschaft habe, dann darf ich da nicht mehr hin, zu den Partys. Und er sonderte sich ab. Und was hat er mit ihm gemacht? Er hat gesagt, das Evangelium stimmt nicht. Was wir uns vorher in Verse 2 angeschaut haben. Er hat gesagt, wir sind nicht mehr eins. Und dann, das hatte Folgen, auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Diese Einstellung, sie hatte Folgen. Grüppchenbildung ist unglaublich stark. Also es ist stärker als jede Sache manchmal, die wir in der Bibel lesen. Wenn Esther das tut, dann tue ich das auch. Wenn Joschi das tut, dann bin ich genauso, ich muss da mitmachen. Das ist so drin in unserem Herzen. Also wir orientieren uns sehr an den Menschen. Und Barnabas und viele sind mitgerissen worden. Und dann kommt Paulus und sagt, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit der Gebote, welcher Wahrheit? Des Evangeliums. Versteht ihr? Er hat gegen das Evangelium gehandelt. Absonderung sagt, Evangelium ist Lüge. Evangelium ist nicht Wahrheit. Was ist, wenn wir uns absondern voneinander? So sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Er fordert ihn heraus und sagt, Petrus, eigentlich hältst du dich auch nicht an alle Gebote. Wieso zwingst du die Heiden jetzt? Also, gut, noch ein bisschen weiteres Thema. Aber versteht ihr das, wie wichtig das ist? Das gehört zum Christsein direkt, dass es Grüppchenbildung verboten ist. Wenn wir einander nach Status, nach dem einfach uns voneinander trennen, es ist durch und durch böse. Was nicht bedeutet ist, dass du Leute zu deinem Geburtstag einladen kannst und nicht die ganze Jugend. Es ist was ganz anderes. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Es bedeutet nicht, dass alle überall immer mitkommen müssen. Und die Mädels dürfen sich auch zu ihrem Gebetstreffen treffen, ohne dass Christian beleidigt ist, dass er nicht eingeladen worden ist. Übrigens eine Ermutigung. Einmal im Monat trifft sich so eine Gruppe zum Gebet und ich will euch sehr, 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 sehr dolle ermutigen, zusammen zu beten. Das ist eine der schönsten Sachen, die man zusammen machen kann, ist zusammen zu beten. Muss ich jemand persönlich ansprechen hier in der Gruppe? Okay, nicht. Gut. Ja, Lektion. Gott hasst unbiblische Trennung. Es gibt Sachen, wo wir trennen müssen, Abendmahl, diese Aspekte, aber Gott hasst unbiblische Trennung. Das ist grundlegend. Ja.
Okay, du hast es jetzt bezogen gehabt auf Abendmahl. Und das war's? Das heißt Abendmahl, warum hat Paulus dann nicht direkt über Abendmahl geschrieben? Man darf beim Abendmahl nicht das gemeinsam machen. Also wo wirkt sich diese Einheit noch mehr aus? Abendmahl ist ein Beispiel, aber
ach so.
Das ist jetzt für den Gottesdienst. Beim Gottesdienst ist es ja schon, die versammeln sich, aber alle, die hier bei der Jugend sind, sind auch beim Gottesdienst. Jetzt heißt aber ja nicht, dass wir uns von sich da die Trennung bilden. Das heißt, sondern was? Wahrscheinlich ist es falsch. Warum ist es jetzt beim Gottesdienst anders?
Was ist beim Gottesdienst anders?
Zum Beispiel hier in der Jugend, das ist Jugendliche, die sich treffen. Das heißt, es ist die Einheit einfach nur unter dem Alter. Was ist beim Gottesdienst jetzt anders?
Und warum soll es beim Gottesdienst anders sein?
Na, da treffen sich die Gläubigen.
Ja, Gottesdienst bei uns ist, es treffen sich die Gläubigen mit dem Fokus, dass die Ungläubigen dazukommen und sehen können, wie herrlich Gott ist. Also der Gottesdienst ist bei uns keine exklusive Gemeinschaft. Mhm. Oder was ist jetzt?
Ja.
Also du fragst dich, wo diese Trennung nicht stattfinden darf.
Wo bildet sich diese Einheit noch mehr aus? Also ist Abendmahl das Einzige, wo die Einheit macht? Oder was ist, wie sehe ich
die Einheit? Also die Einheit wird im Abendmahl am meisten demonstriert. Also das Abendmahl ist da, wo die Einheit verkündigt wird. Es gibt zwei Sachen, die uns Gott gegeben hat als praktische Sachen, die wir tun müssen. Einmal ist es die Taufe. Die Einheit mit Christus wird demonstriert. Ich bin mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und das Zweite ist die Einheit als die Gläubigen. Wir alle sind Sünder. Wir alle brauchen also Brot, viele Stücke, ein Leib, alle vom Blut trinken wir, von einem Kelch trinken wir alle. Das ist, wo die Einheit am meisten demonstriert wird. Dann wird es in ganz unterschiedlichen Sachen ganz praktisch dargestellt. Wie wir als Gemeinde miteinander umgehen, leben, lieben. Und es gibt viele Momente, wo wir das ausleben müssen. Zum Beispiel bei Paulus war das mit Juden, Heiden essen zusammen. Es ging über Gastfreundschaft, ganz praktisch. Es war nicht eine offizielle Gemeindeveranstaltung oder etwas, sondern es war, ja, wo, mit wem er gegessen hat, wen er eingeladen hat oder wen nicht. Und dieses Thema greift er auf in Galater 5, selber Brief, am Ende, wo er eine Auflistung von Sünden macht. Der sagt, wenn ihr so stolz seid und auf euch bedacht seid, auf eure Werke, ich schaffe das schon. Ich bemühe mich einfach richtig krass gut, dann bin ich ein richtig guter Mensch. Dann sagt er, wenn ihr das versucht, wird Folgendes passieren. Dann werdet ihr Ehebruch begehen. Dann werdet ihr Unzucht machen. Dann werdet ihr Unreinheit begehen. Dann werdet ihr in Zügellosigkeit fallen. Dann werdet ihr Götzendienst begehen. Dann werdet ihr Zauberei tun. Dann werdet ihr Feindschaft haben. Dann wird Streit bei euch sein. Dann wird Eifersucht sein. Dann wird Zorn sein. Dann wird Selbstsucht sein. Dann wird Zwietracht sein. Dann wird Parteiung sein. Das ist, was heißt die Werke des Fleisches. Werke des Fleisches heißt, ich versuche aus meiner eigenen Kraft und das passiert. Das sind, was daraus kommt. Das ist eine Folge davon. Auflistung von Sünden. Und wir hatten ja schon in der Gemeinde schon ein bisschen über zwei von denen geredet, über Zwietracht und Parteiungen. Wer erinnert sich, was war Zwietracht?
Zwei auseinanderbringt.
Genau. Du hast zwei Leute. Und Zwietracht bedeutet, du bringst die beiden auseinander. Machst eine Trennung zwischen denen. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Kennt ihr so ein paar Wege, wie man Leute auseinanderbringen kann? Lästern. Hast du schon gehört, was sie über dich gesagt hat? Aber in der Nachricht, die sie mir gesendet hat, hat sie gesagt, dass du... Genau, solche oder so. Habt ihr schon mal was erlebt, wo Leute auseinandergebracht wurden? Noch nie?
Doch, bestimmt, aber ich kann kein Beispiel.
Habt ihr mal, okay, ihr kennt doch so zwei Leute, die immer BFFs für immer waren.
Ja, ja, ja.
Und dann irgendwann waren die auseinander. Fragt mal nach der Geschichte, was sie auseinandergebracht hat. Fragt sie mal die Leute, die ihr kennt. Und oftmals sind es die Sachen, die dann auch andere mit involviert haben. Also nicht immer, aber manchmal ist es, was der gesagt und was die gesagt hat und dann ist es auseinander. Das ist unglaublich schlimm. Zwietracht ist unglaublich, unglaublich böse. Und dann gibt es das andere Wort, Parteiungen. Wer weiß noch, was Parteiungen waren? Genau. Es gibt hier die eine Gruppe, Gruppe A, und dann gibt es die Gruppe B. Und jetzt kommt ein neuer dazu. Kann ich in so ein verzweifeltes Gesicht zeichnen? Kennt ihr das? Wenn du mit dem Freund bist, dann bist du nicht mehr mein Freund. Oder Jugend. Teenie. Ja, irgendwie so, Jungscher. Alles, überall. Gottesdienst. Es ist so häufig. Das sind, was Parteiungen sind. Wenn du mit denen abhängst, dann bist du bei mir nicht mehr eingeladen. Oder muss ich einfach entscheiden? Okay, also es gibt das auch im theologischen Sinne. Wenn du glaubst, dass, weiß nicht, irgendwie welches Thema, dann habe ich mit dir nichts zu tun. Also vor allem ist das dann, wenn es nicht um das Evangelium geht, sondern irgendwelche spezifischen Details von dem und dem Ding. Das sind der Parteien. Wenn du das glaubst, dann gehörst du zu der Gruppe, nicht zu unserer Gruppe. Du kannst hier nicht dazukommen. Und das sind Parteien. Und das sind Folgen von wir vergessen, dass wir Einheit in Christus haben. Gut, ich möchte, dass ihr mit mir denkt jetzt ein paar Anwendungen. Wenn ihr jetzt predigen dürftet, was wäre eine Anwendung, die ihr den Leuten zu geben würdet? Oder wenn ihr gute Mitschreiber seid, schreibt halt irgendjemand im Marsch, schreibt mit ihr? Oh, vier Leute, okay. Was für eine Anwendung würdet ihr bei euch mitschreiben? Wenn wir jetzt diese Wahrheiten gehört haben. Ich habe noch keine so praktischen Anwendungen gebracht, glaube ich. Was wäre eine Anwendung davon? Also Anwendung ist, was mache ich heute praktisch damit? Wir haben jetzt darüber gehört, dass Gott Einheit geschaffen hat und Trennung hasst. Keine Steine geflogen, sehr gut. Oh. Warum?
Naja, also wenn es jetzt alle wären, ich meine, das wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, aber man muss ja jetzt nicht mit jedem voll die Beziehung pflegen, aber einfach, also ich meine, in dem Sinne, diese Parteiung, ja, ist ja was anderes, wenn man einfach sich mit manchen Leuten gut versteht, aber dass das halt nicht andere ausschließen soll, ist halt für die allein stehenden Leute halt schwierig.
Also, genau. Also das ist nicht ein universales Gebot. In der Bibel gibt es nicht dieses Achte auf die, die alleine stehen im Gottesdienst, im Sinne von, es ist immer gültig. Manchmal steht eine Person da, weil sie mit niemandem Kontakt haben will. Und bewusst von sich das. Also das ist unglaublich selten, aber wenn jemand, ich will nichts, ich bin nur hier gezwungenerweise da, weil meine Mama gesagt hat, dass ich kommen soll und ich will eigentlich gar nichts mit jemandem zu tun haben. Gibt es das? Also das wird man nicht immer verhindern können, das will ich was sagen. Aber was du gesagt hast, ist eine Anwendung davon. Wenn ich davon überzeugt bin, dass für Gott Einheit unglaublich wichtig ist und eine Person ist, die alleine steht und die irgendwie sich nicht hier wohlfühlt, müsste ich doch dahin gehen und fragen, naja, hi, wie geht's dir, wer bist du, was machst du? Also im Sinne von zu überlegen, was für Herausforderungen hat sie? Machen wir vielleicht etwas gerade, was sie ausschließt? Verhalten wir uns vielleicht so, dass wir ihr der Person sagen, sorry, die Party ist schon voll. Du hast hier keinen Platz mehr. Und das ist, was wir verhindern müssen. Natürlich kann die Botschaft trotzdem rüberkommen, dass die Leute denken, sorry, die Party ist ja voll, ich gehöre nicht hier rein. Aber das können wir nicht immer verhindern. Aber wir müssen uns bemüht sein, dass nicht diese Botschaft ankommt, Party ist voll, du bist hier nicht gewünscht. Vor allem, wenn wir Einheit mit ihr haben. Also wenn sie auch gläubig ist oder zur Jugendgruppe dazugehört, sollte unser Bemühen sein, die sollte auch dazugehören, die sollte hierher kommen wollen. Ergibt das Sinn? Das ist eine sehr, sehr gute Anwendung. Mascha, du hast eine.
Ja.
Genau, das wären jetzt so ganz allgemeine Anwendungen.
Dann könnt ihr den Punkt von Hanna jetzt unter bewahre die Einheit.
Genau, ja. Das wären tatsächlich, also wenn ich eine Gottesdienstpredigt wäre, wären das vielleicht so zwei große Punkte, aber ich wollte jetzt so ganz praktische Sachen jetzt ganz spezifisch auf die Jugend zugeschnitten oder auf euch zugeschnitten. Was wäre so eine, was man als tun könnte, als Anwendung davon? Warum?
Naja, man sucht sich den Ort, wo man sich am wohlsten fühlt und will sich nicht öffnen oder sich keine Mühe geben, mit anderen zu reden oder mit Leuten zu reden, wo man vielleicht eine Differenz hat.
Okay, kann ich das so formulieren? Verlasse deine Komfortzone? Da geht hier mein Kalender nach 17 Tage schon. Ganz kurz, was Christian gesagt hat, ist, für Verheiratete ist es ganz einfach, mit Verheirateten abzuhängen, weil, naja, man dieselben Problemchen hat, in derselben Lebenslage ist, in derselben Freuden hat und dann, also es ist viel angenehmer. Wenn ich mit Jüngeren reden muss, muss ich überlegen, was sind, welche Klasse bist du eigentlich? Wie geht's da so in der Schule? Irgendwie, also es ist ein ganz anderes, also ihr habt ein ganz anderes Leben als ich. Und ich bin wahrscheinlich doppelt so alt wie ihr. Ich bin 32. Doch, Melina ist 16, also ich bin doppelt so alt wie Melina, genau. Also so, da ist eine gewisse Barriere zwischen uns. Und ich muss meine Komfortzone verlassen, wenn ich mit Melina reden will, weil wir schon anders ticken, oder? Denken wir ein bisschen anders? Wahrscheinlich schon, ja. Das heißt, also es ist nicht so, mit Daniel kann ich über alles reden. Ich meine, das ist für mich, also im Sinne von Komfortzone. Ich kann mit ihm reden über alles und das ist jetzt nicht so, ich muss überlegen, wie funktioniert. Wir sind auch noch Geschwister dazu. Haben dieselben Probleme. Genau, also deswegen, das ist so die Komfortzone, also einfach nicht nur mit denen abgeben, mit denen man sonst zu tun hat, weil Einheit, weil wir trotzdem verbunden. Ich bin nicht nur mit Daniel verbunden im Herrn, sondern auch mit anderen. Okay, Alina, du hattest noch etwas.
Na, die zwei Punkte, die du genannt hattest, bei der Gemeindestunde, hingehen oder anziehen?
Ich muss überlegen, was ich denn gesagt habe. Hingehen heißt auf Leute hingehen, ja, also auf Leute zugehen. Und anziehend sein, ja. Also, ersten Schritt machen. Wenn jemand dazukommt, musst du ihn... Also, wart ihr mal schon das erste Mal in einer Gemeinde irgendwo, wo ihr sonst nie wart? Also, das erste Mal in eine Gemeinde zukommen und du warst bisher noch nie da. Wer von euch war noch nie in so einer Situation? Alle waren schon, oder? Es ist echt ein interessantes Gefühl. Du kommst so in die Gemeinde rein und denkst so, okay, du siehst, wie die Leute alle zueinander, hi, schön, dass du da bist, und umarmen und dies und das, und die Kinder laufen da und die reden miteinander und du bist so, ja, cool. Und was für mich voll ermutigend ist, immer wieder, also ich weiß nicht, ob ich jemals, niemand auf mich zugekommen ist, gar. Immer wieder kommt jemand auf dich zu und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Bist du zum ersten Mal da? Und sagst du, ja, ich bin gerade im Urlaub und wir haben eine Gemeinde im Internet gefunden und wollten euch mal besuchen und dies und das. Also, und das ist voll, das muntert auf, wenn jemand auf dich zugeht, weil du jetzt auf die Leute zugehen, so, hi, schön, dass du hier seid, ich bin aus Berlin, wie geht's euch? Habe ich bisher noch nie geschafft. Also ist es gut, wenn jemand dazukommt, der von der Gruppe ist. Also wir dürfen das ja auch üben. Ja? Wir haben auch immer wieder neue Leute, die da sind. Anziehen ist so, ja, das Gefühl zu geben, dass die Person willkommen ist.
Allgemein hatte ich das Gefühl, sobald Leute geheiratet haben, waren sie so, okay, ja, ich bin jetzt mit den coolen Verheirateten und du mach mal schön so dein Leben als Single. Und ja, also dass man sich nicht für etwas Besseres hält. Nicht, dass ich sage, dass die Leute das so gemacht haben, aber das Gefühl kriegt man halt. Und dass man nicht stolz ist, sondern einfach demütig und alle gleich sind. Ja.
Du hast leider schon meinen zweiten Punkt geklaut, aber okay. Vergebe ich dir. Edward vielleicht, dann Jenny?
Als Anwendung für den Christen, einfach sich bewusst zu sein, warum man eigentlich bei der Jugend ist. Einerseits geht man durch Beziehung, aber man ist hier, um Verlorenen das Evangelium zu verkündigen. Also einfach als Missionsauftrag im Kopf zu haben, ich bin hier, um Menschen zu Christus zu helfen. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Dann auch bei Weihnachten kommen wir uns auch zu Hause, Gläubige und Ungläubige zusammen. Und dann habe ich so einfach nachgedacht, wie geht man damit um? Und dann hatte ich an Jesus Christus gedacht, dass, also bei uns raus, ein bisschen so, dass so eine Kluft gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Also einfach, man ist einfach schwer zusammenzukommen. Da habe ich an Jesus gedacht, dass man bei ihm eigentlich so eine Kluft gar nicht wahrnimmt, zu seinen Jüngern zum Beispiel, sondern dass einfach irgendwie, also ich gefragt, wie hat Jesus diese Kluft, also die sind natürlich überwunden, aber einfach. Es muss auch zwischen Gläubigen und Gläubigen jetzt nicht irgendwie so eine spürbare Kluft geben, dass das irgendwie der Ungläubige denkt, oh, ich bin hier gar nicht irgendwie, ich will hier nicht sein. Die Jünger wollten ja bei Jesus sein, obwohl es da so eine fette Kluft gab zwischen Gott und den Sündern. Also sozusagen, ich denke immer noch darüber nach, aber wie man das hinbekommt, aber es muss gar nicht diese Atmosphäre von Teilung geben, sondern irgendwie kann man das.
Richtig interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das eine Anwendung ist, aber schau auf Jesus irgendwie so. Ups. Schau auf. Ja, mein Deutsch nicht so gut. Vor allem muss man das überlegen, hatte Jesus Lieblingsjünger?
Ja.
Mit 3 von denen hat er viel mehr Zeit verbracht als mit den anderen. Dann hat er 12, dann hat er 70 gehabt. Er hatte gewisse Gruppen, wo er rein investiert hat. Schau auf, Jesus steht da. Mit einem I. Und Missionsauftrag. Ja, Deutsch. Und nichtsdestotrotz waren das eine der Anschuldigungen. Naja, der ist mit den Zöllnern und den Sündern. Der macht mit allen Party. Der ist so, der hat gar keinen Abstand zu den Sündern. Das war, was die Leute wahrgenommen haben. Jesus war absolut nahbar zu allen Leuten und trotzdem hat er gewisse Leute mehr investiert, wo er gewisse Beziehungen stärker gepflegt hat als andere. Also es ist nicht ein unmögliche Sache. Also ich denke, Jesus ist ein Vorbild. Das war nicht jetzt nur, was er als Gott gemacht hat. Das war jetzt nicht ein Wunder, was er gemacht hat. Okay. Okay, lass mir vielleicht meine Anwendung. 6 Stück sind schon zu viel. Also wenn ein Prediger euch 6 Anwendungen gibt, dann sagt ihm Stopp. Ja, und der zweite Punkt? Zwei Absätze aus dem Leitbild. Vielleicht eine Anwendungsmöglichkeit. Wir können die Menschen mehr achten als uns selbst, indem wir in Gesprächskreisen alle am Gespräch teilhaben lassen. Es kann notwendig sein, die Sprache zu wechseln oder jemand bitten, das Gesagte zu übersetzen. Wir wollen niemand durch die Wahl der Sprache vom Gespräch ausschließen. Also das ist ein Aspekt, den wir überlegt haben. Naja, wie wenden wir diese Aspekte an? Und da ist die Wahl der Sprache unglaublich wichtig. Weil, wenn, keine Ahnung, wer versteht kein Russisch? Jenny oder Leo. Wenn Yoshi, Masha und ich, wir stehen Und Leo ist so hier gerade nebenan. Und wir reden auf Russisch. Wie würde sich Jenny fühlen, wenn ich Yoshi einen Witz erzähle auf Russisch? Also ich kenne es ganz sowieso nicht so gut. Und er lacht sich hier so richtig tot darüber. Du, wie oft hast du schon mit dir Russisch geredet und die so? Aha. Ich hätte lieber Russisch. Achso. Genau. Wie fühlt sich Jenny?
Sie würde wahrscheinlich nicht verstehen, ob
die so, ich würde auch gerne wissen, was der Witz war. Kannst du es mir übersetzen?
Stimmt gar nicht, dass wer sie lacht über mich. Genau. Das war mein erster Gedanke.
Achso, stimmt. Ja, das ist voll logisch. Lachen die über mich? Lachen die gerade über meine Frisur, über weiß ich? Kennt ihr das? Wenn ihr vorbeigeht und jemand lacht, dann denkt man, die lachen über dich. Habt ihr das auch, den Gedanken? Also, aber es ist so, es sollte nicht, aber macht schon Sinn, dass wenn man vorbeigeht und jemand lacht, ist so, man ist der Ausschlaggebende dafür. Aber also, das ist eine ganz praktische Sache. Manchmal vergessen wir das mit der Sprache. Vor allem, man weiß gar nicht, dass Jenny keine Russisch kann. Genau, also in diesem Aspekt. Dann wäre auch eine Idee vielleicht für die Jugendstunde. In der Jugendstunde versuchen wir vor allem, das Deutsch die Sprache, die wir haben. Das ist kein russischer Hauskreis, sondern eine deutsche, also Jugendstunde mit deutscher Sprache. Wir müssen auf einen achten und einander erinnern, die Sprache zu verstehen. Wir machen auch russische Übersetzungen, das ist mir jetzt gerade bewusst, ja. Aber im Großen und Ganzen ist die Sprache, die uns vereint, Deutsch. Die Sprache zu verwenden, die alle verstehen. Das bedeutet nicht, dass wir eine Sprache verbieten. Also wir verbieten nicht russische Gespräche. Aber vielleicht sollten wir darauf achten, dass wir sie, wenn wir sie führen, dass wir dadurch niemand ausschließen. Oder sozusagen das Gefühl geben, eigentlich bin ich hier nicht willkommen. Was natürlich schwierig ist, wenn wir jetzt noch Russisch dazu haben, wie können wir beides vereinen? Also, wenn Jenny da steht, oh, warte, wie war noch dein Name? Hab den Namen vergessen? Maxim. Wenn Maxim da ist und Jenny da ist, müssen wir überlegen, was wir jetzt machen. Oder? Das heißt, wir müssen irgendwie übersetzen. Ist es anstrengend? Absolut. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, irgendwie zu versuchen, das alles zu verstehen. Ergibt das Sinn? Gut. Einheit in Verschiedenheit. Oh. Gucken wir gerade auf die Zeit. Das ist eine gute Zeit, 50 Minuten. Nee, die Aufnahme war schon richtig. Das wird ja doch ewig dauern, oder? Nächstes Mal habe ich wieder 2 Punkte und dann schaffe ich wieder einen nicht. Ich überlege gerade irgendwas da. Okay. Lass uns beten. Ja, die soll ich noch das Flugzeug landen? Okay. Das war eine Schlusslandung. Ich habe es nur gesagt, weil Benja reingekommen ist. Ich wollte ihm Gefühl geben, dass er zum Schluss gekommen ist. Wir haben uns jetzt über Einheit Gedanken gemacht. Wie Einheit beruht darauf, bei Christen, dass wir alle durch Jesus vergeben sind. Und wir müssen darauf achten, diese Einheit zu bewahren. Für unsere Jugendstunde, aufgrund von der Frage der Alina, ist auch wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Weil wenn wir hier Uneinheit streuen, wisst ihr, was passieren wird? In 3 Wochen, in 3 Monaten, in 3 Jahren sind vielleicht 3 Leute noch hier übrig. Es hat einen zerstörerischen Effekt, wenn man Leute ausschließt. Es hat Folgen. Es bringt mehr und mehr Uneinheit. Kennt ihr die coolen Gemeinschaft am Lagerfeuer? Erinnert ihr euch so ein richtig schönes Lagerfeuer? Gitarre, verzehrendes Feuer singt man dann. Echt? Aber ein paar mögen von euch Lagerfeuer, oder? Okay, kannst du nachvollziehen, dass man Lagerfeuer mag? Wird das Lagerfeuer schlechter, wenn eine Person dazukommt? Das macht es umso schöner. Also das ist etwas, also wir sollten über unsere Beziehung nachdenken. Wir sitzen am Lagerfeuer und es wird nur noch schöner, wenn andere dazukommen. Aber wenn man sich dann da streitet und alle auseinandergehen und du als Letzter am Lagerfeuer da so sitzen bleibst und reinguckst, so über dein Leben nachdenkst, was da alles so schief gelaufen ist. Kennt ihr auch die Nächte in der Eventcamp? Ja, wenn alle einer nach dem nächsten schlafen geht und dann nochmal über sein Leben nachsinnt. Ja, ich hoffe nicht, dass wir bei der Jugend da sind, dass irgendwann ich hier alleine sitze und überlege so, wie ist es dazu gekommen, dass wir hier alleine sind? Weil es wird dazu kommen. Wenn wir nicht auf Einheit bedacht sind, gibt es Zerstörung und die Jugend wird immer weniger werden und es ist keine Freude, es ist nicht das, wo man zustoßen will. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir willkommen, einander liebend sind, auch mit den Herausforderungen der Sprache, Russisch, Deutsch, all den Sachen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt immer die größte Sache. Vielmehr ist unser Herz. Ich erinnere mich von der Geschichte, vielleicht erinnert euch nicht mehr an ihn, an den Don Kinzel, war Amerikaner hier, hat nicht viel Deutsch geredet. Ich meine, er war schon über 60, als er hergekommen ist. Ich konnte Englisch mit ihm reden, ich habe so ein bisschen mal wieder geredet. Mein Papa aber, der kann absolut kein Wort Englisch. Und es war immer cool zu beobachten. Die haben sich immer 10 Minuten, 15 Minuten da unterhalten in den Pausen. Und du denkst so, wie können die mit dann, also er versteht kein Wort Russisch-Deutsch und er versteht kein Wort Englisch. Und trotzdem unterhalten die sich. Es war immer richtig cool zu sehen. Und die hatten immer was zu sprechen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber es ist auch möglich, wenn man Liebe zueinander hat. Das geht doch manchmal auch über Sprachengrenzen hinaus. Sprache hilft, aber Sprache ist nicht das Einzige. Übrigens, er ist schon beim Herrn. Er darf die Herrlichkeit schauen. Gut, dann würde ich noch zusammen mit uns beten. Lass uns also aufstehen. Wer beten will, darf aufbeten und ich schließe ab.